Okay, guten Morgen, fangen wir an. Nächste Vorlesung über inflationäre Theorie des frühen Universums. Wir hatten das letzte Mal ja angefangen, so ein paar Sachen zu wiederholen über Kosmologie. Da gab es noch einen Nachtrag, also wir hatten die Friedmann-Gleichung angeschrieben und ich hatte Ihnen dann gesagt, also die Entropie ist erhalten formal in einem expandierenden Universum. Und das wollte ich jetzt noch nachtragen. Natürlich wieder so gewesen, dass es relativ einfach aus der Energieerhaltung folgt. Also gucken wir uns nochmal die Entropieerhaltung an. Entropieerhaltung. So, erster Hauptsatz der Thermodynamik. Also dE ist gleich minus dem Druck dV plus T dS. Das können wir umstellen nach der Entropie. Ja, also ist T dS ist gleich dE plus Druck mal dV. Okay. So, dann gucken wir uns das Ganze ja in einem expandierenden Universum an. Das heißt, unser Volumen, und da reicht es im Folgenden, wenn wir einfach eine Proportionalität haben, aber wir sagen, unser Volumen ist gegeben durch den Skalenfaktor hoch 3. Ja. Und entsprechend können wir dann sagen, die Energie ist dann also die Energiedichte mal dem Volumen, also mal A hoch 3. Und analog wäre das dann auch für die Druckdichte. Das brauchen wir erstmal nicht. Wir können jetzt erstmal formal das noch weiterentwickeln. Wir können also schreiben, das ist dann TdS, ist dann also ein d rho oder also rho mal v, wäre dann also ein v d rho plus rho dv plus p dV ist gleich ein V d Rho plus Rho plus P dV. Okay. So, wir können das noch weiter umformen, können also durch das Volumen teilen oder durch die Temperatur teilen und das ausklammern, kriegen also hier ein V durch T von d Rho plus Rho plus P dV über V. Ja. Nun wissen wir aber, was dV nach dV ist. Ja, das ist ja im Prinzip jetzt einfach nur dA hoch 3 über A hoch 3, also kriegen wir da eine 3 runter. Das ist also ein 3 mal dA über A. Ja, im Prinzip die logarithmische Ableitung, wir sehen also hier, das geht mit der dritten Potenz, ein 3 dA über A. Und das können wir jetzt hier einsetzen für dV über V. Und uns gleich mal die Zeitableitung angucken, also ds nach dt formal. Was kriegen wir dann raus? Also ds nach dt ist dann gleich Volumen über Temperatur mal d rho über dt plus p plus rho. Und das dv über v ist dann dA über A. Das wird also dann ein 1 über A. dA über dt. Und das ist nichts anderes natürlich als der Hubble-Parameter. Ja, das hier ist nichts anderes als h von t. sehr genau die Definition. Und dann sehen Sie, dass diese ganze Klammer, das ist gerade Rho Punkt, schreiben wir es nochmal hin, V über T, Rho Punkt plus P plus Rho, hier fehlt noch eine 3, mal 3H, und das ist gleich 0, denn diese ganze Klammer hier verschwindet. Das war ja gerade die Energieerhaltungsgleichung, die wir vorher hergeleitet hatten. Also in der Tat ist also die gesamte Entropie formal erhalten in einem expandierenden Universum. Wird also keine Entropie erzeugt oder geht sowieso nicht verloren, aber es wird auch keine erzeugt durch die Expansion im Universum. Das hat natürlich dann Konsequenzen, wenn wir Inflation betrachten und die Entropie ausrechnen, die heute im Universum vorhanden ist. Weiß das jemand, wie groß die Entropie ist im Universum heutzutage? Nee. Ist gigantisch groß. Das ist ja eine Zahl im Prinzip. Gell? Also das S, das große S, ist eine Zahl, die Entropie. Und die ist im Bereich 10 hoch 88. Also gigantisch hoch. Und das kann man ausrechnen. Man guckt sich die Photonen an, die wir heute sehen. Entropiedichte kann man ausrechnen. Über das Hubble-Volumen integrieren und kriegt raus 10 hoch 88. Gigantische Zahl. Wo kommt diese Entropie her? Ich habe Ihnen gerade gezeigt, die Entropie ist eine Erhaltungsgröße. Irgendwo muss diese ganze riesige Entropie produziert worden sein. Und das ist eines der Anfangswertprobleme für das kosmologische Modell, das man auflösen kann durch inflationäre Modelle. Dass also eine Inflation stattfindet, wo eben diese Bedingung dann nicht mehr gilt. Und die gilt nicht mehr, wenn ich eben Phasenübergänge habe, erste Ordnung. Wenn ich also nicht Gleichgewichtsprozesse plötzlich habe. Es fällt aus dem Gleichgewicht raus. Ich habe also kein thermodynamisches Gleichgewicht mehr. Dann gilt diese Beziehung nicht mehr und ich produziere Entropie. Und das ist, kann man produzieren im inflationären Phasenübergang im frühen Universum. Ja? Doch, doch, da haben wir ganz viele Teilchen. Da haben wir alle Teilchen des Standardmodells, sogar das Higgs ist da, das W und das Z-Boson, die sind sogar masselos, weil wir in der Higgs-Phase nicht sind, sondern in der Higgs-freien Phase. Die ganzen supersymmetrischen Teilchen sind da. Wer weiß, was für Teilchen da noch rumfliegen, die wir nicht kennen. Die ganzen Teilchen aus der großen feinheitlichen Theorien fliegen herum. Vielleicht gibt es sogar ein Inflaton-Teilchen, das fliegt auch herum. Weiß man nicht.
Dann müsste ja auch Zeichen. Der Entropie-Kollaps gehen, wenn ich bekanntermaßen, wenn ich meinen Kugelschreiber da hinlege, dann fliegt der manchmal so einen Meter in die Luft durch diese zufälligen Stöße, Brownsche Bewegung. Dann müsste es ja auch hier sowas geben. Das heißt, dass zufällig das Weltall wieder auf Null resettet wird.
Dann würde ich ja irgendwie Entropie verlieren, da würde ich einen zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verletzen.
Ja, aber es ist ja das, dass der Kugelschreiber einen Meter hoch springt, ist ja auch kein Widerspruch gegen Hauptsatz der Thermodynamik. Dann würden Sie auch sagen, Brownsche Molekularbewegung ist ein Widerspruch zum Hauptsatz der Thermodynamik. Ist es ja doch so. Das kommt eben doch manchmal vor im statistischen System, dass alle Luftmoleküle in der hinteren oberen Ecke da oben sind. Also es ist nicht sehr wahrscheinlich, aber
ja,
zumindest theoretisch möglich.
Und dann theoretisch.
Muss es ja auch eine Zeit geben, wo das Weltall sich wieder in seinen Urknallkern vereint. Wenn das so unabhängig ist,
ja.
Oder ist da grundsätzlich was anderes dabei?
Also das ist natürlich noch unwahrscheinlicher, wie wenn sich jetzt alle Luftmoleküle plötzlich in der Ecke befinden. Ja.
Aber es wäre zumindest
10 hoch minus Gogol wahrscheinlich, ist die Wahrscheinlichkeit. Ja. Gut, so das war der Nachtrag zum letzten Mal noch zur Entropieerhaltung. Und was wir jetzt noch diskutieren wollen im ersten Teil der Vorlesung. Wir werden uns über Horizonte unterhalten, weil wir den Begriff brauchen, um uns halt Dichtefluktuationen anzuschauen. geht also da jetzt um Kausalitätsbegriff, also welche Regionen im Universum sind kausal verknüpft und wo können dann überhaupt Strukturen entstehen. So, wir hatten das letzte Mal hier einige Lösungen angeschrieben für Staub oder für dunkle Materie, für Strahlung und dann auch für dunkle Energie hatten wir die Lösung angeschrieben, wie der Skalenfaktor als Funktion der Zeit geht und wie sich die Dichten verhalten als Funktion des Skalenparameters. Nun gucken wir uns Horizonte an zu diesen einzelnen Lösungen. Erstmal den kosmologischen Horizont. Den nennt man auch den Teilchenhorizont. Wir werden im Folgenden drei verschiedene Horizonte kennenlernen. Es gibt den Teilchenhorizont, es gibt den Ereignishorizont und es gibt den Hubble-Horizont. Wobei der Hubble-Horizont streng genommen kein richtiger Horizont ist, aber man trifft es überall an, in Lehrbüchern oder in der Fachliteratur spricht man vom Hubble-Horizont. Obwohl es in dem Sinne, wie wir jetzt Horizonte diskutieren, kein richtiger Horizont ist. Es zeigt sich aber, dass wenn wir Störungen betrachten und uns die Gleichung anschauen, dass die relevante Größe, die uns sagt, gibt es da eine Störung oder nicht, die hängt witzigerweise dann weder mit dem Teilchen noch mit dem Ereignishorizont so richtig zusammen, sondern mit dem Hubble-Horizont, also oder der Hubble-Skala. Also besser sollte man sagen, der Hubble-Skala. Dass innerhalb der Hubble-Skala irgendwelche Störungen auftreten. Selbst bei der Inflation, wenn man da Störungen ausrechnet, ist die entscheidende Größe dann eben diese Hubble-Skala, die dort auftritt. Und die bestimmt dann eben die Dichtefluktuation, die Entstehung von Dichtefluktuationen. Aber das passiert natürlich alles innerhalb des Teilchenhorizonts, den wir jetzt ausrechnen wollen. Das ist im Prinzip der Horizont, wo irgendwelche Ereignisse kausal verknüpft sind. Also wir haben einen Beobachter. Bei einer Zeit t. Und wir haben ein Signal bei einer Zeit t0. Bei t gleich t0. Üblicherweise setzt man dann diese Zeit t0 gleich 0, die Koordinatenzeit, und guckt sich das dann für ein idealisiertes System an, wie groß der Horizont ist. Das Einzige, was wir eigentlich dann brauchen, ist, dass eben diese Zeit, die wir hier haben, viel, viel größer ist als die Zeit, die t0, die wir hier unten haben. So, okay. Wir haben also hier die Zeit, mal auf, und hier im Prinzip den Abstand und gucken halt jetzt hier, guckt der Beobachter bei einer gewissen Zeit, jetzt müsste es eigentlich anders zeichnen, wenn ich t gleich 0 setze, müsste es eigentlich so zeichnen, Zeitachse und hier unten ist t gleich 0. So, also hier haben wir die Zeit t. Und dann gucken wir zurück in die Vergangenheit und fragen uns entsprechend, jetzt hier zum Zeitpunkt t gleich 0, welche Abstände kann ich betrachten? Also wie groß ist, ist der Abstand hier dieses Horizonts? Und h ist jetzt der Horizont. Und das wollen wir jetzt halt, also wenn ich normal einen flachen Raum habe, ist das okay, aber wenn ich jetzt ein expandierendes Universum habe, ist erstmal nicht so ersichtlich, wie das aussieht. Und da gibt es einige Überraschungen, die wollen wir uns mal anschauen. Und einige von Ihnen kennen das noch aus der letzten Vorlesung. Also der Teilchenhorizont LH von T, hängt natürlich von der Zeit ab, zu der ich schaue, ja, ist also folgendermaßen jetzt formal definiert. Also die Größe der Region. Ich muss mir das Ganze ja dreidimensional vorstellen. Im Prinzip ist es eine Kugel, die ich um mich spanne. Wie weit kann ich also gucken zu einer gewissen Zeit? Also Größe der Region die verbunden ist mit dem Beobachter, die kausal verbunden ist mit Beobachter zur Zeit t. Ja, kausal verbunden heißt also, ich kann wirklich also ein Photon von hier losschicken und es landet beim Beobachter. Aber irgendwann klappt es halt nicht mehr. Also dieses Photon hier zum Beispiel, das kann ich nicht sehen. Ne? Aber die anderen kann ich dann sehen. Und jetzt wollen wir also diese Region hier bestimmen. Schlecht gezeichnet hier. Wollen wir das auch richtig machen. So. So, das heißt, wir gucken uns also lichtartige Geodäten an. Und ich hatte ja schon den Begriff der formalen, der konformen Zeit eingeführt. Da hatten wir gesehen, das ist Abstandsquadrat. Das war ja gerade ein a-Quadrat von t mal d eta-Quadrat minus dx-Quadrat. Formal, ja. Jetzt für den flachen Raum. Aber natürlich haben wir hier diesen Vorfaktor. Wenn jetzt ds-Quadrat gleich 0 ist, wie es ja für lichtartige Geodäten der Fall sein muss, dann haben wir das sofort für den Fall, dass d eta Betrag ist gleich dx. Das heißt, den Abstand, den wir suchen innerhalb dieser Koordinaten, erstmal hier, ist gegeben durch einfach die konforme Zeit. Ja, also die konforme Zeit beschreibt mir einfach den Abstand. Jetzt erstmal hier, nur innerhalb der Klammer. Das ist die Bedingung für lichtartige Geodäten. Das heißt, Koordinatenabstand dx entspricht der konformen Zeit. Eta. Ja, nochmal zur Definition. Konforme Zeit war so definiert, dass eben das d eta ist gleich das dt über a von t. Ja, so war die konforme Zeit definiert. Sie sehen auch jetzt den Vorteil dieser konformen Zeit. Da kann ich also hier sehr schön mir sofort die Geodäten bestimmen. Da ist ds Quadrat gleich 0. Das ist relativ einfach dann. Und ich kann dann die physikalische Größe ausrechnen, also die physikalische Länge. Physikalische Größe, da ist jetzt natürlich jetzt ds-Quadrat relevant. Wenn ich also mir jetzt angucke, ich sitze also an einem festen Punkt, ich muss mir also nur jetzt ausrechnen den Unterschied in der konformen Zeit, wo das Teilchen emittiert wurde und die konforme Zeit, wo ich das Teilchen messe und nehme das mal a Quadrat, dann habe ich das ds-Quadrat. Das heißt, der Abstand, den ich messe, ist einfach a mal Delta Eta. So. Und da ich Eta konforme Zeit t gleich 0 kann ich gleich 0 setzen, ist also die physikalische Größe oder Längeneinheit, ist jetzt unser mein Horizont, der hängt von der Zeit ab, ist einfach a von t mal dem Eta von t. Ja. Ich schreibe das nochmal dahin. Also ich habe ein Delta Eta und das entspricht dann im Prinzip einfach nur dem Eta von t minus dem Eta von t0. Das ist die relevante Größe, wobei das gleich 0 ist dann. Gut, also die physikalische Größe ist einfach nur die konforme Zeit mal dem Skalenfaktor zur gegebenen Zeit. Gut, das klingt jetzt erstmal sehr formal, dann wollen wir das mal ausrechnen. Also das Eta kann ich ausrechnen, das ist einfach dann das d-Eta ist ja dt über a, also ist das Eta ist dann ein dt über a von t über meine Strecke integriert, also von t0, t0 gleich 0 bis zur Zeit t. Und deswegen kommt jetzt also auch die ganze Zeithistorie des Universums, kommt damit ins Spiel, dass ich hier das Integral ansetzen muss. Das heißt, hier sehen Sie wirklich, ich integriere über den ganzen Geodäte des Photons hinweg. Und hier kommt dann auch die Expansion des Universums rein. So, A von T kennen wir aber. Jetzt für Materie war das A von T war proportional zu was? Wer weiß es noch? Keiner. T hoch 2 Drittel, genau. T hoch 2 Drittel. Das können wir jetzt da einsetzen. Und wenn man das einsetzt und integriert, dann findet man Folgendes heraus. Das LH von T ist dann gleich 3 mal T. Und nun wissen wir aber auch, der Hubble-Parameter ist 2 Drittel über T. Also entspricht das einfach 2 über H von T. Ja. Das heißt, das ist ja generell so, dass H hoch minus 1 gibt so eine Längenskala an. Dann können wir also einen Faktor 2 weitergucken, als kausal weitergucken, als die Hubble-Skala. Ja, die sind kausal verknüpft. Nun für ein materiedominiertes Universum. Wie sieht es denn bei Strahlung aus? Also für Strahlung da geht das A von T ja proportional zu T hoch 1/2, wunderbar. T hoch 1/2. Das heißt, da sieht jetzt der Teilchenhorizont folgendermaßen aus. Der ist dann 2 mal T. Und das entspricht gerade 1 über dem Hubble-Parameter. Das heißt, für ein strahlungsdominiertes Universum ist der Teilchenhorizont genau gleich dem der Hubble-Skala oder dem Hubble-Horizont. So. Nun wird es spannend, denn jetzt machen wir das Ganze für dunkle Energie. Wer weiß denn, was da rauskommt für dunkle Energie, wenn ich den Teilchenhorizont ausrechne?
Weiß nicht, unendlich.
Unendlich kommt raus, ja. Also nicht wohl definiert eigentlich. Also ist unendlich groß. Also alles ist im Prinzip kausal verknüpft auf einmal. Macht das denn Sinn? Also hat das irgendwo eine Anwendung, dass im Prinzip alles mit mir kausal verknüpft ist, was in der Vergangenheit liegt? Welches Problem kann ich denn damit lösen, was ich in der kosmischen Hintergrundstrahlung sehe? Das Horizontproblem. Also, dass ich sage, wenn ich mir die kosmische Hintergrundstrahlung anschaue und ich messe ein Photon von da und von da, dann sehe ich, die haben die gleiche Temperatur, bis auf 10 hoch minus 5 genau. Kann ja eigentlich gar nicht sein. Die waren doch eigentlich nie irgendwie im kausalen Zusammenhang. Und wenn ich das normalerweise jetzt mit diesen Ansätzen hier mache, Materie dominiertes Universum, strahlungsdominiertes Universum, überall kriege ich so einen Teilchenhorizont rein, da kann ich hingucken und weiter geht es nicht. Alles andere wäre akausal. Und das bekomme ich eben nicht in der inflationären Lösung oder im De Sitter-Universum, quasi dunkle Energie. Das heißt, das löst es. Das kann also diese beiden Ereignisse wirklich kausal verknüpfen. Gucken wir uns das mal an. Jetzt für... wir nennen das dann für die De Sitter-Lösung. Für De Sitter-Fall, also das wäre dann kosmologische Konstante. So, nun haben wir ja da den Fall, dass das A von T ist proportional zur Exponentialfunktion von H. H ist jetzt eine Konstante, die kosmologische Konstante, ja? Also hängt nur noch zusammen mit der kosmologischen Konstante, mal T. Wenn ich also da jetzt für den Fall zurückgehen will, wo A wirklich 0 ist, also A von T geht gegen 0, für t geht gegen minus unendlich. Also ich muss jetzt t gegen minus unendlich laufen, nicht mehr gegen 0, damit ich wirklich einen Skalenfaktor von 0 bekomme. Ja, formal kann ich das machen, das ist ja eine Koordinatenzeit, das ist nicht die physikalische Zeit, die ich messe. Erstmal. So, also, wie sieht dann der Teilchenhorizont aus? Lh von t ist also a von t, schreiben wir es nochmal auf, dt' über a von t' von t gleich minus unendlich bis zur Zeit t. Können Sie schon erahnen, dass diese untere Grenze dann Probleme macht? Also, das ist e hoch h mal t. Integral von minus unendlich bis t über dt Strich e hoch minus h Strich t. Sehen schon, die untere Grenze macht in der Tat Probleme. Das geht dann eben gegen unendlich. So, die Interpretation ist also kein Teilchenhorizont. Und als Randbemerkung löst das Horizontproblem. Oh, ja, nee, der Strich ist falsch, ja. Ja, noch eine Frage?
Eine Verständnisfrage. Wir sind noch in einem strahlungsdominierten, in einem materiedominierten, jetzt in einem materiedominierten Universum. So gesehen haben wir das durchlaufen. Da muss sich doch dann der Horizont verändert haben im Verlauf der Zeit.
Ja. Ach so, ja. Also was man eigentlich machen müsste, man müsste jetzt also dieses a von t Strich ausrechnen aus den Friedmann-Gleichungen mit allem drum. Ich fange an strahlungsdominiert, dann Materie dominiert und dann kommt die kosmologische Konstante. Wenn ich es so mache, dann werde ich das Horizontproblem nicht lösen, haben Sie in der Tat recht. Ich muss also vor dem strahlungsdominierten Universum ein De Sitter-Universum annehmen, dass da eben dunkle Energie vorhanden war. Es ist ja kein, in dem Sinne keine dunkle Energie, sondern es ist dann eben dieses Inflatonfeld, was eben eine De Sitter-Phase kurzzeitig auslöst.
Das ist ja das, was wir mit der inflationären Theorie ja erreichen wollten.
Genau. Und dann funktioniert es. Ja, ansonsten funktioniert es nicht.
Und ansonsten könnten wir ja so gesehen jetzt auch nur Objekte kausal angeknüpft sehen, die kausal angeknüpft waren, während wir in ein De Sitter-Universum gewechselt haben.
Ja.
Vom Materie-Dominierten ins Funken-Materie-Dominierten.
Also das einzig Relevante ist, dass in der Frühphase des Universums so eine De Sitter-Phase vorhanden war. Und dann können wir damit das Horizontproblem lösen. Wir stellen natürlich damit auch Anforderungen an die Länge der De Sitter-Lösung. Also wie lang muss diese De Sitter-Phase gedauert haben, sodass die wirklich erreicht hat, ist ja endlich, dass die im Prinzip alle Ereignisse, die ich heute sehe, kausal verknüpft. Und das besprechen wir dann mit denen. Also schon mal eine Voraussetzung für diese inflationäre Theorie, damit es überhaupt funktioniert. Gut. So, wir können aber jetzt einen anderen Horizont definieren, hier für den De Sitter-Fall, und zwar für die Zukunft. Was wir also jetzt machen, ist, dass wir uns jetzt den Horizont angucken, nicht von minus unendlich bis t, also wir gucken nicht zurück in die Vergangenheit, sondern wir gucken mal in die Zukunft und bestimmen den Ereignishorizont. Und der Ereignishorizont, wie wir ihn jetzt hier definieren, ist im Prinzip genau das gleiche wie für ein schwarzes Loch der Ereignishorizont. Der Ereignishorizont sagt ja, wenn ich ein schwarzes Loch gebildet habe, welche zukünftigen Ereignisse kann ich dann noch sehen, welche nicht? Und ich kann nur die sehen, die außerhalb des Ereignishorizonts vom schwarzen Loch sind. Und genau das Gleiche machen wir jetzt hier mit dem Ereignishorizont. Also definieren wir jetzt den Ereignishorizont folgendermaßen. Größe der Region die der Beobachter in Zukunft sehen kann. Also wäre dann das L, wäre jetzt der Ereignishorizont. Ereignishorizont oder Event Horizon ist dann das A von T, ist definiert als A von T, mal dem Integral von T bis unendlich, dt Strich über A von T Strich. Und wenn man das ausrechnet, kriegt man aus ein 1 über h Lambda. Und das ist konstant. Das hängt noch nicht mal von der Zeit ab. Das ist eine konstante Größe. Das heißt jetzt für uns konkret, wir befinden uns ja in der Sitterphase, wo die kosmologische Konstante der dominante Anteil ist, der das Skalenverhalten prägt, a von t, dass wir also in Zukunft nur das sehen können, was wir jetzt gerade sehen können, was innerhalb des Hubble-Horizonts ist oder der Hubble-Skala. Weiter können wir nicht gucken und in Zukunft auch nicht. Das heißt natürlich auch für uns, dass in ein paar Milliarden Jahren dann die ganzen Galaxien werden natürlich aus dem Hubble-Horizont herauswandern und irgendwann gibt es nur noch unsere lokale Gruppe und mehr gibt es da nicht mehr zu sehen. Also können sich freuen, dass wir in einer Zeit leben, wo man noch relativ viel sehen kann, aber zukünftige Generationen können entsprechend weniger sehen. Das ist also der Ereignishorizont. Zur Vollständigkeit halber wollte ich natürlich noch sagen, dass der Ereignishorizont jetzt für die anderen Fälle nicht da ist. Da kann ich also in Zukunft kann ich alles sehen irgendwann. Wenn ich lang genug warte, kann ich im Prinzip alles sehen. Dann geht es formal auch gegen unendlich. Wenn ich jetzt die obere Grenze ändern würde hier von Materie oder für strahlungsdominiertes Universum, ich lasse das hier unendlich laufen, dann läuft es eben einfach weiter. Das ist aber nicht so eben hier für die Sitterlösung. So, sind dazu noch Fragen zu den Horizonten? Gut, dann brauche ich etwas Platz an der Tafel und wir gucken uns jetzt an, wann wir eine Expansion haben, die normal verläuft oder eine beschleunigte Expansion und was dafür das Kriterium ist. So, wo ist denn mein Schwamm da hinten? Beschleunigte Expansion. Gucken wir uns erst noch mal die zwei Friedmann-Gleichungen an. Die erste war a Punkt über a zum Quadrat oder h Quadrat ist 8 Pi Drittel g mal der gesamten Energiedichte rho. Und haben hier auch noch einen, wenn wir einen gekrümmten Raum haben, haben wir hier noch ein k über a Quadrat dastehen. Das können wir mitnehmen. Das fällt dann nachher raus. Die zweite Gleichung, die wir haben, ist ein 2a2-Punkt über a plus a-Punkt über a zum Quadrat ist gleich minus 8pi g mal rho. Minus k über a Quadrat. Jetzt kann man wunderbar die eine Gleichung von der anderen abziehen. Ja, machen wir also diese Gleichung weniger der Gleichung, dann fliegt dieser Term raus, dieser Term fliegt raus und wir haben da stehen der minus 8pi minus 8pi Drittel. Haben wir da stehen. Also kombiniere die beiden Gleichungen und dann findet man folgende Gleichung. Oh, habe ich da ein Rho hingeschrieben? Das ist natürlich nicht richtig. Das hier ist der Druck. Der Druck. So, jetzt passt es auch. Das sind die zwei Gleichungen, die man aus der allgemeinen Relativitätstheorie bekommt. Wenn ich die Metrik ansetze und die Lösung, kriege ich halt für die 0,0-Komponenten das proportional irgendwie zur Energiedichte und die räumlichen Komponenten geben mir gerade irgendwas, was proportional ist hier zur Druckdichte. Ziehe ich das eine von dem anderen ab, kriege ich eine Gleichung für die Beschleunigung. A2-Punkt über A ist dann gleich ein minus 4pi g mal p Rho plus 3p. Rho plus 3 mal der Druckdichte. P. So, jetzt stimmt's. Ja. Gut, das rahmen wir gleich mal ein. Das ist eine wichtige Gleichung, um zu entscheiden, ob sich das Universum beschleunigt ausdehnt oder nicht. Wir sehen also dann, gibt im Prinzip zwei Fälle, also ist Rho plus 3 mal der Druckdichte größer als 0. Dann folgt daraus, dass A2-Punkt muss negativ sein. Und es wäre also eine Abbremsung. Also der Skalenfaktor wächst nicht mehr linear mit der Zeit an, sondern wird immer weniger mit der Zeit. Wächst zwar an, aber eben nicht mehr linear. Und wenn Rho plus 3 mal der Druckdichte entsprechend negativ ist, dann habe ich den Fall, dass die Beschleunigung größer 0 ist zunimmt. Also hier habe ich den Fall der beschleunigten Expansion. Beschleunigung. Und nun sagen wir ja, das ist ja gerade der Fall für die dunkle Energie und unterscheidet sich von den anderen Fällen. In der Tat ist es so, wenn ich materiedominiertes Universum nehme, dann ist ja der Druck gleich 0. Rho ist natürlich größer 0, das heißt, wir sind in der Tat hier in dem Fall. Wenn ich Strahlung nehme, dann ist P gleich ein Drittel Rho, das heißt, auch das hier ist positiv, diese Größe. Wenn ich aber jetzt dunkle Energie nehme, dann wissen wir ja, dass der Druck ist gleich minus der Energiedichte. Das heißt, ich habe hier stehen Rho minus 3 mal Rho, ist also minus 2 mal Rho steht hier. Das ist negativ. Das heißt, in der Tat für die kosmologische Konstante oder für dunkle Energie ist der Fall, dass ich hier eine beschleunigte Expansion habe. Man kann das noch verallgemeinern, indem ich jetzt eine allgemeine Zustandsgleichung ansetze. Ich hoffe, die Lösung hatten Sie vorher diskutiert, also eine allgemeine Zustandsgleichung. Sage ich jetzt, die Druckdichte ist gleich ein Parameter b mal der Massendichte. Und jetzt kann ich den Fall unterscheiden, sagen wir das denn? Also wenn jetzt W gleich ein Drittel ist, dann habe ich Strahlung. P ist ein Drittel Rho. Wenn W gleich 0 ist, dann habe ich Materie. Und wenn W gleich minus 1 ist, habe ich dunkle Energie oder die Sitter. W gleich minus 1, das ist dann die Sitter. Kosmologische Konstante, dunkle Energie. Und dann kann ich mir auch sofort den Grenzfall ausrechnen, für welches W ist diese Bedingung erfüllt. Also W größer als minus ein Drittel, dann ist der Fall eben A2-Punkt ist kleiner 0. Und ist das W kleiner als minus ein Drittel, dann ist das A2-Punkt größer 0. Das heißt, die Bedingung für eine beschleunigte Expansion ist, dass dieses W größer oder kleiner als minus ein Drittel ist. Es gibt noch eine andere interessante Eigenschaft. Sie können jetzt diese allgemeine Zustandsgleichung nehmen und dafür die Horizonte berechnen. Und dann werden Sie feststellen, dass für den Fall existiert ein Teilchenhorizont. Das heißt, da sind nicht alle, Teilchen sind kausal. Also da habe ich das Problem, das Horizontproblem. Und für den Fall habe ich keinen Teilchenhorizont, wenn W kleiner ist als minus ein Drittel. Umgekehrt ist auch der Fall, dass ich dann für den Fall hier unten, wo ich keinen Teilchenhorizont habe, da habe ich ein Ereignishorizont und hier oben habe ich keinen Ereignishorizont. Ja. Und deswegen diskutiert man auch jetzt verschiedene Modelle der dunklen Energie. Denn für die dunkle Energie, um das Horizontproblem zu lösen, reicht eigentlich, dass das W kleiner ist als minus ein Drittel. Das muss nicht minus eins sein. Okay. Sind dazu noch Fragen? Ja?
Auch von meinem Verständnis gibt es unendlich einen Teilchenhorizont. Also rein mathematisch betrachtet, das ins Auge, aber so von der Anschauung her, also ich muss doch eine gewisse Mindestdauer haben, damit alle Teilchen, die ich sehen will, ich auch erreiche. Eine Mindestdauer, in der ich in der Sitterlösung bin. Damit
ja.
Die Expansion entsprechend
ja.
Betrieben ist. Mhm.
Also schreibe ich das jetzt nochmal hin. Also hier gibt es einen Teilchenhorizont. Und hier gibt es keinen Teilchenhorizont. Oder ist nicht wohl definiert. So. Ja.
Das heißt aber auch, dass durchaus noch Dinge gibt, die außerhalb unseres sichtbaren Horizonts liegen, weil wir erst 13 Milliarden Jahre gewartet haben.
Es gibt noch Sachen, die außerhalb.
Ja. Könnte durchaus sein.
Das kann durchaus sein, dass also außerhalb des Hubble-Horizonts, den wir heutzutage haben, immer noch Korrelationen sind, die kausal verknüpft sind durch eine inflationäre Phase.
Von denen wir nur keine Ahnung haben.
Von denen wir noch keine Ahnung haben. Und das wird generelles Konzept sein dieser Strukturformation. Das nämlich, also in der inflationären Phase habe ich einen Phasenübergang, Entropie ist nicht mehr richtig erhalten. Ich produziere Entropie, ich produziere Teilchenkorrelationen, Fluktuationen. Exponentiell dehnt sich das Universum aus, sodass ich plötzlich dann Korrelationen habe, die in einem strahlungsdominierten Universum außerhalb meines dann vorhandenen Horizonts liegen, des Teilchenhorizonts. Dann dehnt sich das Universum aber aus und irgendwann sind diese Korrelationen, die außerhalb des Teilchenhorizonts sind, die wandern plötzlich in den Horizont hinein. Also die wandern nicht, sondern unser Universum dehnt sich aus und sieht dann plötzlich diese Korrelationen. Die vermeintlich außerhalb des Horizonts liegen und plötzlich dann kausal mit uns verknüpft werden, wieder in der neueren Zeit. Und dann können diese Korrelationen, wenn die erstmal im Hubble-Horizont sind, die können dann anfangen, Strukturen zu bilden. Und das ist so das generelle Konzept der Strukturformation im frühen Universum. Ich habe also inflationäre Phase, produziere also meine Dichtefluktuationen, die wandern nach außen exponentiell. Ich habe dann einen Teilchenhorizont, wo sich dann Strukturen bilden, dadurch, dass ich halt diese Korrelation wieder sehe, die innerhalb meines Teilchenhorizonts wandern. Also eine ganz verrückte Sache eigentlich. Aber so erklärt man sich heutzutage die Strukturformation.
Was ist, dass da neue Galaxien auftauchen irgendwann an die Fernrohr, oder? Was heißt das? Wenn ich lange noch warte?
Ja.
Und ich glaube, ein Fernrohr, also so kräftiges Ding, noch ein bisschen größer als man heutzutage, müssten irgendwann mal plötzlich neue Galaxien auftauchen.
Dann entstehen, also ich, große Strukturen entstehen plötzlich, also die Superhaufen. Plötzlich habe ich dann, also sehe ich, dass irgendwie irgendwelche Galaxien, Superhaufen miteinander zusammenhängen über große Bereiche. Und das kommt eben durch die Korrelation, die reinwandern.
Dann bin ich jetzt aber verwirrt. Ich habe das so verstanden, dass die Galaxien irgendwann mal aus unserem Horizont weggehen.
Das ist dann nachher, wenn ich jetzt eine dunkle Energie habe, also die Sitterlösung. Also jetzt ist Schluss. Genau, das ist das Problem mit der kosmologischen Konstante heute, die würde das verhindern, die Strukturbildung. Ne? Denn ich habe ja dann einen festen Horizont, im Prinzip können dann keine Korrelationen mehr reinwandern und irgendwas bilden, macht alles kaputt. Das heißt, wenn also jetzt die dunkle Energie oder die kosmologische Konstante ein Faktor 10 größer wäre, dann wäre eben entsprechend dann auch ein Faktor 10 früher in der Rotverschiebung oder im Skalenfaktor wäre dann Schluss mit der Strukturformation. Das heißt dann, Galaxien haben sich bei einer Rotverschiebung zwischen vielleicht 10, 20 gebildet. Das würde also die Galaxienbildung zerstören. Wenn ich eine zu hohe kosmologische Konstante habe, dann können sich keine Strukturen im Universum ausbilden. Und das war das Argument, mit dem Stephen Weinberg damals schon 1989 prognostiziert hat, wenn wir eine kosmologische Konstante sehen, dann muss die so und so klein sein, denn wenn sie ein Faktor 10 größer ist, dann können überhaupt keine Galaxien vorhanden sein. Im Prinzip basiert es dann auf einem schwachen anthropischen Prinzip, diese Argumentation. Fragen dazu? Gut, kurzer Themenwechsel vor der Pause. Oder machen wir das nach der Pause? Ja, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt. Können Sie in der Pause noch drüber nachdenken, über das anthropische Prinzip und die kosmologische Konstante und Strukturbildung im Universum. Und wir machen dann nach der Pause, will ich noch kurz... Würde kurz noch dieses eine Gesetz herleiten, wie kann ich also dann Temperaturen und Zeitalter im Universum miteinander verknüpfen und dann machen wir weiter und machen newtonsche Mechanik und Strukturbildung à la Newton nach der Pause. Okay. So, ganz kurz als Nachtrag fürs frühe Universum. Noch ein bisschen Thermodynamik. Also wir sind im strahlungsdominierten Universum. Wer weiß noch, ab welcher Zeit die Strahlung dominiert? Was meine ich damit, frühes Universum? Welche Zeit ist das? Jahre, ja, ist die richtige Antwort. Da haben wir Gleichgewicht zwischen Strahlung und Materie. Alles, was nach 30.000 Jahren ist, haben Sie gar nicht gesagt? Ist egal. Also 30.000. Nee, kurz davor, das ist der Witz. Also kurz davor sind wir materiedominierten Universum. Und alles, was vor 30.000 Jahren passiert ist, ist strahlungsdominiert. Also Big Bang Nukleosynthesis ist strahlungsdominiert und alle anderen Phasen, die davor sind, wenn die Neutrinos entkoppeln, ist alles strahlungsdominiert. Inflation sowieso. Gut, dann können wir jetzt, wenn Strahlung dominiert ist, können wir die Energiedichte ausrechnen, Stefan-Boltzmann-Gesetz. Also die Energiedichte ist dann Pi Quadrat Dreißigstel, alles in natürlichen Einheiten, mal Anzahl der relativistischen Freiheitsgrade zur gegebenen Temperatur T, mal T hoch 4. Also wenn ich das normale Stefan-Boltzmann-Gesetz habe, ist G gleich 2 für die 2 Spinnenfreiheitsgrade oder Polarisationsfreiheitsgrade für das Photon. Ansonsten, wenn ich jetzt ganz viele Teilchen habe, die relativistisch sind, kann das anders sein. Also das G-Sternchen von T ist die effektive Anzahl relativistischer Freiheitsgrade. Ja, man muss dann, also ich könnte jetzt zum Beispiel auch nicht relativistische Freiheitsgrade zum Beispiel vom Proton, das hat ja ein Spinnenhalbteilchen, das hätte dann zwei Zustände, Spin hoch und Spin runter, aber das zählt hier nicht mit, weil es zu massiv ist, ist exponentiell unterdrückt, die Dichte der Teilchenenergiedichte. Ja, trägt nicht bei, deswegen nur relativistische Freiheitsgrade, also wirklich masselose. Reich mal dazu. Also, was wir hier meinen, sind masselose bzw. Teilchen, wo die Masse viel, viel kleiner ist als die Temperatur, bei der ich das Ganze betrachte. Masselos, ja, das ist damit gemeint. Im Allgemeinen setze ich das zusammen aus Boson. Wenn ich das ausrechne, entsprechend mit der bosonischen Verteilungsfunktion, ist das genau dieses G, was da oben steht. Wenn ich jetzt Fermionen nehme, habe ich eine etwas andere Verteilungsfunktion. Wenn ich da das Integral ausrechne über die Fermi-Dirac-Verteilungsfunktion, stellt sich heraus, ich kriege einen Faktor 7/8 reduziert mal der Freiheitsgrade in Fermionen. Und dann kann man sich das ausrechnen nach gängigen Theorien, die ich habe. Wenn ich also jetzt nur Kerne habe, dann sind die zu schwer, dann würde ich da also nur die relativistischen Freiheitsgrade rechnen. Also bei der Nukleosynthese zum Beispiel, wenn ich jetzt die Big Bang Nukleosynthese habe, was habe ich denn da an relativistischen Freiheitsgraden? Also Temperatur ist, sagen wir so, ein MeV. Welche Teilchen haben eine Masse, die ist kleiner als ein MeV im Standardmodell? Neutron? Elektron. Elektron, ja, so ein halbes MeV, gerade so. Also Elektron, welche noch? Die Neutrinos und die Photonen. Und das war es dann auch schon. Das wären dann die Freiheitsgrade zum Entstehung der Elemente. Wie ist es dann, wenn ich jetzt noch früher zurückgehe ins frühe Universum? Sagen wir eine Skala von, was nehmen wir denn mal, die elektroschwache Skala oder fangen wir an mit der QCD-Skala, 200 MeV, QCD-Phasenübergang, also Protonen, Neutronen zerschmelzen in Quarks und Gluonen. Die Quarks, da gibt es einige, die haben eine Masse, die ist kleiner als 200 MeV, das U, das D-Quark und das Strange-Quark, gerade so. Elektronen, die Neutrinos nach wie vor, die Gluonen habe ich, Photonen. Na, auch die Mesonen, die Quark-Antiquark-Paare sind aufgespalten, habe ich dann auch nicht mehr. Das war es dann schon. Und dann, wenn ich zur elektroschwachen Skala gehe, dann kommen eben noch die W- und Z-Bosonen dazu. Die werden dann masselos, weil dann der Higgs-Mechanismus eben dann, also ich komme aus dem Higgs-Vakuum raus und dann werden W- und Z-Bosonen auch masselos. Und ich habe dann eben auch noch ein masselose Higgs-Teilchen, die dann rumschwirren. Und dann irgendwann vielleicht noch supersymmetrische Teilchen. Gut. Okay, jetzt setzen wir das ein in die Friedmann-Gleichung. Also h Quadrat ist 8 Pi Drittel G mal Rho. Die Krümmung können wir getrost weglassen, die ist nicht mehr relevant im strahlungsdominierten Universum. Und das heißt, wenn ich das jetzt einsetze, also ist das H-Quadrat ist dann 8 Pi Drittel G mal Pi-Quadrat Dreißigstel G Sternchen von T mal T hoch 4. Nun benutze ich doch in natürlichen Einheiten, dass die Gravitationskonstante nichts anderes ist als die Planck-Masse hoch minus 2 natürlichen Einheiten. Und dann kriegt man zum Schluss heraus, man kann die ganzen Konstanten dann noch umformen. Das H ist dann also ungefähr 1,66 mal der Wurzel aus G Sternchen von T mal der Temperatur zum Quadrat über die Planck-Skala. Gut. Da nun Folgendes vorliegt für ein strahlungsdominiertes Universum, dass das Rho der Strahlung fällt ab wie a hoch minus 4. Dann folgt daraus, dass die Temperatur abfallen muss wie a hoch minus 1 modulo diesen g. G hoch minus 1 Viertel. Was ja auch von t abhängt. Ja. Gut. Also das ist natürlich hier die vierte Wurzel aus g. Das ist eine relativ kleine Korrektur, die macht aber was aus. Weiß jemand einen Fall, für was das eben wichtig ist, dass man dieses g mitnimmt? Sagt eben nicht, die Temperatur fällt generell wie 1 über a ab, sondern dass es da Korrekturen gibt. Also die Freiheitsgrade ändern sich ja, gell? Wenn ich mir jetzt überlegt habe, ob ich Quarks und Gluonen habe, das ist wesentlich mehr, als wenn ich jetzt nur Elektronen und Neutrinos habe. Da ändert sich die Freiheitsgrade. Das heißt, von daher wird die Temperatur wird also dann abfallen, aber wird auch mal so Sprünge machen. Okay, nach unten oder nach oben sogar. Weiß jemand noch, für was das hier wichtig ist, dass man das mitnimmt, dass die Temperatur also nicht immer wie 1 über a abfällt, sondern sich an den Freiheitsgraden orientiert im System? Klassisches Beispiel, Kosmologievorlesung. Keine Idee. Unterschiedliche Temperaturen für welchen Hintergrund?
Ja, wir haben halt unterschiedliche Phasenübergänge dann. Ne? Die Teilchen bilden sich, fangen an mit Freiheitsgraden von 106,75, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, 106,75 habe ich für das Standardmodell der Teilchenphysik. Ja.
Auf dieser Masterarbeit die anderen Teilchen. Dann habe ich halt Phasenübergänge, die dann stücken.
Ja, jetzt wollte ich nur wissen, wo führt es wirklich dazu, dass ich eben eine andere Temperatur habe für zum Beispiel die kosmische Hintergrundstrahlung und für andere Teilchen, dadurch, dass sich hier irgendwelche Freiheitsgrade sich ändern. Und da wollte ich eigentlich auf den Neutrino-Hintergrund heraus. Also die kosmische Hintergrundstrahlung habe ich 2,7 Kelvin. Wenn, als charakteristische Temperatur der Verteilung, wenn ich mir das ausrechne jetzt für die Neutrinos, die entkoppeln ja bei 1 MeV ungefähr, dann kriege ich eben nicht 2,7 Kelvin heraus, sondern 1,95 Kelvin. Und das liegt daran, dass ich danach diese Elektron-Positron-Annihilation habe, die hier die Freiheitsgrade ändert, von daher erhöht sich quasi die Temperatur der Photonen gegenüber der der Neutrinos. Und ich habe unterschiedliche Temperaturen für die Photonen und die Neutrinos. Das war jetzt ein Querverweis, können Sie gerne nochmal nachgucken. Aber da wird das hier wichtig, dieser Faktor. Ansonsten ist der nicht so wichtig. So, das war jetzt der Nachtrag. Upsa. Warum ist diese Formel so interessant? Wir können natürlich da jetzt verschiedene Zeiten einrechnen und uns die Happel-Zeit ausrechnen. Also wir können jetzt eine Happel-Zeit definieren, wenn wir sagen, Tau Happel ist definiert als h hoch minus 1. Wir können natürlich auch die richtige Zeit einsetzen, indem wir den Faktor 2 noch berücksichtigen, der eben dann für T und Hubble-Horizont anders ist, für ein strahlungsdominiertes Universum. Und können uns jetzt für die verschiedenen Temperaturen die Zeiten ausrechnen. Also zum Beispiel kriegt man dann eben heraus, dass die Hubble-Zeit ist dann ungefähr eine Minute, wenn ich eben eine Temperatur habe von 1 MeV. Ja. Und jetzt muss ich das Ganze aber umdrehen. Ja? Hier auch minus 2 umgedreht. Dann machen wir das mal so. T 1 MeV hoch minus 2. So. Und dann kann ich mir eben andere Zeiten damit ausrechnen. Halt, eine Minute ist... Und dann kann ich mir jetzt für andere Temperaturen kann ich mir die Zeit ausrechnen. Also nehme ich jetzt zum Beispiel Temperatur, ist jetzt die Temperatur der QCD-Skala. Dann finde ich eben heraus, dass dann die Temperatur, das sind 10 hoch minus 5 Sekunden. Oder setze ich jetzt ein, Temperatur ist T vom elektroschwachen Phasenübergang, das ist also 100 GeV. Dann findet man heraus, die elektroschwache Skala ist 10 hoch minus 10 Sekunden. Und jetzt kann ich eben noch eine andere Skala nehmen, zum Beispiel jetzt von der großen vereinheitlichen Theorie. Das sind 10 hoch 15 GeV. Dann findet man heraus, diese Skala liegt bei irgendwo 10 hoch minus 33 Sekunden, grob größenordnungsmäßig. Ja, das sind so die Zeitskalen, Energieskalen, die man damit im strahlungsdominierten Universum ganz gut verknüpfen kann. Das schreibe ich hier noch dazu. TQCD ist ungefähr 160 MeV, wie wir, das wissen wir aus Gitterrechnung, dass da eine kritische Temperatur ist, wo die Quarks sich auflösen.
Die Zeit ist ja dann auch praktisch immer noch das Alter des Universums.
Das ist das Alter des Universums, ja. Also wenn man es ganz formal mit der richtigen Zeitkoordinate verknüpfen will, die wir haben für ein strahlungsdominiertes Universum, haben wir gesehen, kommt dieser Faktor 2 rein. Ne? 2 über h ist das dann eigentlich. Also die richtige Koordinatenzeit ist eigentlich 2 über h von t. Hatten wir vorhin an der Tafel stehen. Aber hier geht es erstmal nur um die Größenordnung, dass man sich so ein Gefühl dafür bekommt, was für Zeiten rede ich da und was sind die entsprechenden Energieskalen. So, und die kann man sich mit der Formel relativ einfach überlegen. Geht immer quadratisch mit der Temperatur runter. So, gut, das war der Abriss erstmal noch zur Kosmologie. Was wir jetzt erstmal brauchen. Nun kommt also ein Bruch und wir machen da weiter, wo ich in der allerersten Vorlesung angefangen habe, und was so das Hauptthema ist der Vorlesung, eben Strukturformation. Wir fangen ganz einfach an, Newton'sch, nicht relativistisch. Also 1 So, und der erste Fall ist, wir betrachten einen statischen Hintergrund. Und gucken uns ganz klassisch diese Jeans-Instabilität an. das ist die gleiche Jeans-Instabilität oder Jeans-Kriterium, die man auch aus der Astrophysik-Vorlesung her kennt. Also haben wir ein nicht-relativistisches Fluid. Das sind Rayleigh-Jeans sind dynamische Instabilitäten, die also dann in, das sind eigentlich konvektive Instabilitäten, die haben jetzt mit der Jeans-Instabilität, die wir hier diskutieren, ist nochmal ein Tick was anderes.
Ist das der gleiche Jeans?
Das ist der gleiche Jeans, ja. Mit Gravitationspotenzial. Also haben wir Gravitation ist Laplace Phi, ist 4pi g mal Rho. Rho ist jetzt die Massendichte. Und wir haben Hydrogleichung. Dann haben wir zum einen die Kontinuitätsgleichung d Rho nach dt plus Napla Rho mal V ist gleich 0 plus Euler. Die Kraftgleichung, die hatte ich auch kurz in der ersten Vorlesung motiviert, wie man die bekommt. dV nach dt, sowas wie eine Beschleunigung des Fluid-Elementes Rho V mal Napla wirkt auf die Geschwindigkeit. Ist minus Gradient des Druckes, minus Rho Napla Phi. Okay. Und jetzt nehmen wir an, Hintergrund. Also das Rho von x ist gleich konstant. Genauso wie der Druck. Und die Geschwindigkeit ist 0. Ja, also soll sich nichts irgendwie bewegen oder ausdehnen. Dann kleine Störung. Also das Rho geht über in ein Rho plus Delta Rho. Der Druck geht über in eine Druckstörung. Da habe ich eben sonst keinen endlichen Druck für nicht-relativistisches Fluid. Und ich habe ein Delta V. Das setze ich jetzt formal gleich dem V, was wir da jetzt schon stehen hatten. Einfach Nomenklatur. Und ein Delta Phi, eine Störung im Gravitationspotenzial, das bezeichne ich dann auch als Phi, weil ich formal erstmal ansetze, homogener Hintergrund, ich habe kein Gravitationsfeld erstmal vorliegen, kriege das erst durch eine dichte Fluktuation. Das ist nicht ganz kompatibel mit dem, was ich hier stehen habe, wir werden das dann aber reparieren, wenn wir ein ausgedehntes Universum uns anschauen. So, dann kriegt man eben folgende Gleichung. Jetzt das Delta dieser Störung ist gegeben durch die dichte Störung selbst, also das Delta Rho. Und die zeitliche Änderung dieser Störung plus Rho mal dem Gradienten der Störung der Geschwindigkeiten, Delta V, ist gleich 0, Kontinuitätsgleichung wieder. Das ist jetzt die Hintergrundsdichte, das ist die Störung in der Dichte und das ist die Störung im Geschwindigkeitsfeld. Das ist jetzt im Prinzip das Delta Phi hier. Also ich könnte jetzt hier auch hinschreiben ein Delta V, vielleicht um das klarer zu machen. Aber ich will das dann nachher wieder V nennen. Und aus der Euler-Gleichung kriegen wir ein Term d Delta V über dt ist gleich minus 1 über Rho Nappla von Delta P minus Nappla Phi. Wobei Phi jetzt auch wieder das Delta Phi ist. Ich schreibe es mal noch so hin, sodass das klar wird. Ja? Und ich betrachte natürlich nur Terme in erster Ordnung. Das heißt, hier könnte ich natürlich auch einen Term haben, Delta Rho mal Nappla Delta V. Das ist aber höhere Ordnung, den schmeiße ich weg. Ja? Also nur Störung erster Ordnung. So, dann können wir dieses Delta P, die Störung im Druck, können wir umschreiben als ein dP nach d Rho, Delta Rho, wobei das dP nach d Rho, das ist ganz einfach die Schallgeschwindigkeit im Medium. Also das definieren wir als ein US-Quadrat oder CS-Quadrat, in dem Fall US-Quadrat, mal Delta Rho und setzen das hier oben ein. Schreibe ich nochmal hin, US-Quadrat ist dP nach d Rho ist die Schallgeschwindigkeit. Und das nehmen wir an, ist konstant. Schallgeschwindigkeit im Medium. So, nun können wir die beiden Gleichungen kombinieren. Wir nehmen also diese Gleichung hier. Nehmen wir mal d mal dt und diese Gleichung hier, da lassen wir den Nappler-Operator drauf wirken. Und dann nehmen wir diese beiden Gleichungen und kombinieren die. Wir werden also dann hier oben die zweite Ableitung nach der Zeit herausbekommen. Hier unten kriegen wir einige Terme, die sich dann gegenseitig wegheben. Und im Endeffekt erhält man also ein d nach dt Quadrat minus dem US Quadrat Nappla. Nee. Laplace-Operator minus 4pi g mal Rho mal Delta Rho ist gleich 0. Wenn ich also jetzt keine Gravitation hätte, dann sehen Sie, das ist im Prinzip einfach nur eine Wellengleichung. Ich habe hier also zweite Ableitung nach der Zeit, zweite Ableitung nach dem Ort und dieser Vorfaktor ist gerade die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium. Das ist gerade die von normalen Wellen im Medium, die Gleichung. Jetzt kriege ich hier eine Korrektur durch die Gravitation herein, minus 4pg mal Rho. Wir machen jetzt eine Fourier-Transformation. Um die Gleichung zu lösen. Das heißt, der Ansatz ist für alle Größen, ich schreibe es jetzt mal hin, nur für das Delta Rho von x und t, ist dann ein Integral d hoch 3q e hoch i qx mal dem Delta Rho von q und t. Ich gehe also jetzt in den Impulsraum oder in den Q-Raum mit einer Fourier-Transformation und setze noch das Folgende an, dass eben die zeitliche Änderung von diesem Delta Rho, da gucke ich nach Lösungen, die exponentiell verlaufen, e hoch minus i Omega t mal dem Delta Rho von Q. Als Ansatz. Ja. Kann ich überlegen, also hier kriege ich dann natürlich ein Omega-Quadrat herunter, hier kriege ich dann ein Q-Quadrat herunter. Ja. Und dann sieht das Ganze folgendermaßen aus, brauche ich noch ein bisschen Platz. Also setzen wir die Fourier-Transformation ein, dann kriegen wir heraus ein minus Omega-Quadrat plus Schallgeschwindigkeit zum Quadrat mal Q-Quadrat minus 4pi g mal der Massendichte ist gleich 0. Okay. Jetzt kriegen wir zwei Fälle. Also im einen Fall, wenn jetzt Q größer ist als eine kritische Skala, die nennen wir die Jean-Skala. Und die ist gerade durch die Lösung gegeben der Gleichung für Omega gleich 0. Das ist 4pi g über Schallgeschwindigkeit zum Quadrat und daraus die Wurzel. Q ist formal ein Vektor, ja. Also in dem Fall ist das wirklich ein. Also da könnten wir jetzt überall noch einen Vektor hinzeichnen. Das ist wirklich der Betrag des Vektors, ja, Q Quadrat. Das sind also Schallwellen. Dann habe ich also hier Omega Quadrat ist größer 0, also Schallwellen. Im dichten Medium. Die laufen dann eben mit der charakteristischen Frequenz. 4pi g, da fehlt ein Rho, oder? Hier fehlt ein Rho, ja, da fehlt ein Rho. Und das sind zum Beispiel dann auch charakteristische Frequenzen, dieses 4pi g mal Rho, die man zum Beispiel in der Sonne findet. Also wenn Sie jetzt die mittlere Dichte der Sonne ansetzen und 4pi g Rho ausrechnen, die Wurzel daraus, dann kriegen Sie Zeitskalen raus, mit der die Sonne wirklich auch vibriert, also so einen Minutenbereich. Kriegt man da automatisch heraus. Im anderen Fall, wenn jetzt eben das Q kleiner ist als diese Jean-Skala, dann ist das Omega-Quadrat negativ, das heißt, ich kriege imaginäre Lösungen heraus. Wenn die Lösung imaginär ist, das heißt hier, die läuft mir exponentiell irgendwie weg. Gibt es natürlich Lösungen, die exponentiell unterdrückt werden, aber auch Lösungen, die exponentiell ansteigen. Gibt es immer zwei Lösungen. Aber das ist ganz klar ein Zeichen einer Instabilität. Es gibt also gewisse Moden. Wenn ich also mit diesen Frequenzen das jetzt das Medium anregen würde, dann fängt es an, entweder zu kollabieren oder sich exponentiell auszudehnen. Ja, also instabil, dieses Modum. Charakteristische Skala, die damit assoziiert ist. Wir haben also dann ein Delta Rho von Q und T ist dann eben proportional Exponentialfunktion von einem Omega Q mal T, wobei das Omega Q dann gleich ist der Wurzel aus dem Omega Jean Skala minus der Schallgeschwindigkeit zum Quadrat mal Q Quadrat. Wobei diese Jeans-Frequenz jetzt in dieser Definition ist dieses 4pi g Rho. Und das genau ist die Jeans-Instabilität für gravitierende Fluide. Jeans-Instabilität. Das heißt, Fluide, die irgendwelche Objekte, die so groß sind, dass Gravitation eine Rolle spielt. Wie halt Wasserstoffwolken im interstellaren Medium, aber auch die Sonne. Lambda muss größer sein als die Jeans-Länge und die ist definiert als 2pi über den Jeans Impulsgröße QJ ist die Wurzel aus US Quadrat Pi Schallgeschwindigkeit zum Quadrat über G mal Rho. Und das nennt man dann auch die Jeanslänge. Was heißt es jetzt physikalisch? Das heißt, ich habe jetzt eine gewisse Länge oder dann kann damit auch ein gewisses Volumen definieren. Wenn ich jetzt Lambda hoch 3 nehme, ist also damit das Volumen gegeben. Ich habe also eine Kugel, die hat also einen Durchmesser, der entspricht dieser Jeanslänge. Und erst dann, wenn diese Kugel so groß ist, dass diese Jeanslänge erreicht ist, dann habe ich diese Instabilitäten und diese Gaswolke kollabiert. Habe ich eben jetzt Moden, die unten drunter sind, dann ist es stabil. Also wenn ich jetzt andere Moden habe, die kleiner schwingen, dann schwingt diese Kugel einfach. Wenn ich mir aber jetzt größere Moden angucke, dann fängt es also an zu kollabieren. Das heißt, ich brauche auch eine Mindestgröße. Ich kann also jetzt, wenn die Kugel zu klein ist, dann kann die nicht kollabieren. Also die Kugel muss so groß sein, dass die über der Jeanskala liegt. Und dann ist die Gravitation stark genug, dass eben der Kollaps stattfinden kann. Und das kann man dann eben assoziieren dann auch mit gewissen Massenskalen. Also jetzt für das interstellare Medium braucht man halt mindestens 1000 Sonnenmassen oder so typischerweise. Das hängt eben ab von der Geschwindigkeit im Medium, also im Prinzip dann von dem Verhältnis von Temperatur über charakteristische Masse der Teilchen, wann dieses Kriterium erfüllt ist und dann fangen diese Gaswolken an zu kollabieren. Ja, und wenn sie kleiner sind, dann eben noch nicht. Fragen dazu? Ja?
Also ich habe ja verstanden, warum sich die Wolken zusammenziehen, weil die Gravitation im Spiel ist, aber was ist denn die Gegenkraft, dass überhaupt die Schwingungen
das ist in dem Fall, ist das, dass doch da noch ein Restdruck da ist durch die Schallgeschwindigkeit im Medium. Das ist also dann die Kraft, die dagegen wirkt, ist dieser Term hier. Der wirkt dagegen, die Schallgeschwindigkeit im Medium. Und das wiederum, das kommt aus der Zustandsgleichung. Habe ich das hier noch dastehen? Ja, hier. Und wenn ich jetzt nicht relativistisches Gas von Teilchen nehme, was man üblicherweise annimmt, dann ist die Schallgeschwindigkeit, wie war das, 5 Drittel, 5t über 3 mal der Masse der Teilchen, eben für ein nicht relativistisches warmes Gas.
Eigentlich anziehen, aber trotzdem gegeneinander stoßen, dass sie dann...
Es ist trotzdem noch ein bisschen Druck da, der Teilchen, weil die gegeneinander stoßen. Und damit kann man also der Gravitation entgegenwirken. Das ist natürlich...
In großen Teilchenkomplexen so auf, dass sie dann wirklich von außen hin um...
Ja. Mhm. Ja. Man sieht auch, diese Jeanslänge hängt sensitiv ab von dieser Schallgeschwindigkeit im Medium. Wenn das jetzt eine kleine Größe ist, das ist ja in natürlichen Einheiten eine dimensionslose Größe. Also hier Temperatur über Masse der Teilchen ist für das interstellare Medium sehr, sehr klein. Temperaturen von, sagen wir, 10 hoch 7 Kelvin, aber Massen habe ich eben, ein Nukleon ist relativ schwer. Dann bin ich also dann im Bereich von 10 hoch minus 3 oder so. Oder noch weniger, 10 noch minus 5 oder so ist das Verhältnis, ist diese Größe hier. Das heißt, dann wird also diese Jeanslänge vergleichbar klein. Dann reichen also schon kleine Kugeln aus, dass die kollabieren können. Wir werden es dann mit der Hubble-Länge vergleichen. Sie werden dann feststellen oder schon erahnen können, dass also das hier irgendwie diese Größe auch was zu tun hat mit der Hubble-Skala. Und in der Tat ist also das dann, würde diese Jeanslänge der Hubble-Skala entsprechen, wenn das im Prinzip nicht da wäre, wenn das also 1 wäre, habe ich also eine Größe, die vergleichbar ist mit der Hubble-Skala. Und für den Fall, wo das gleich 1 ist, da kenne ich auch ein Medium, wo also die Schallgeschwindigkeit im Prinzip fast 1 ist. Was wäre das für Materie? Genau. Also für ein Quark-Gluon-Plasma, wo ich relativistische Teilchen habe, also quasi masselose Teilchen, da ist das CS-Quadrat gleich ein Drittel. Ja, oder C ist dann 1 durch Wurzel 3. Das heißt, es ist von der Größenordnung 1. Das heißt, für alle relativistischen Fluide kriege ich erst dann eine Instabilität, wenn ich im Prinzip alles, was innerhalb des Hubble-Horizonts ist, habe, zusammenfasse. Das könnte erst kollabieren. Aber dann bricht unsere ganze newtonsche Theorie zusammen. Wir müssen im Prinzip ART machen, um das zu studieren. Das heißt, da sehen wir also schon, dass wahrscheinlich keine Strukturen entstehen können im strahlungsdominierten Universum, weil ich da eben riesige Strukturen brauche, um einen Kollaps zu erzwingen. Aber ich kann mit nicht-relativistischen Teilchen, kann ich eben dann schon innerhalb der Jeanslänge, maßgeblich ist das hier, kann ich einen Kollaps machen.
Haben Sie da mal so ein paar Beispielwerte, so zum Beispiel für Wasserstoff, interstellares Gas, wie groß ist da so die Jeanslänge?
Also die Jeanslänge, ich weiß jetzt nur die Massenskala, die ist so ein Bereich von, glaube ich, 1000 Sonnenmassen, jetzt für das interstellare Medium. Das sind so typische Gaswolken, die dann zuerst kollabieren und dann entstehen aus diesen großen Gaswolken dann während dieses Kollaps, der dann irgendwann nicht linear wird, entstehen dann kleinere Zentren, wo dann eben Sterne mit ein paar Sonnenmassen entstehen. Das andere Extrem ist, wenn ich dunkle Materie nehme. Für dunkle Materie ist das die Schallgeschwindigkeit im Prinzip null. Ich habe keinen Druck, da breitet sich nichts aus. Wäre der andere Grenzfall. Dann wäre im Prinzip diese Jeanslänge auch gleich null. Das heißt, ich kann mit dunkler Materie kann ich auf allen Skalen sofort irgendwelche Strukturen bilden. Das ist der Vorteil von dunkler Materie. Deswegen brauchen wir die dunkle Materie, damit Galaxien entstehen können. Lebensnotwendig. Ohne die wären wir gar nicht hier. Gut. Die zündet nicht, ja. Okay, sind dazu noch Fragen? Jeans-Kriterium, Jeans-Länge, Jeans-Masse. Man kann dann entsprechende Jeans-Masse definieren. Die ist dann Rho mal Lambda Jeans hoch 3. Dann machen wir nächste Woche weiter hier und werden das Ganze für ein expandierendes Universum genau das gleiche nochmal durchgehen und lösen. Kommen dann auf andere Lösungen heraus. Und dann, weiß nicht, ob wir da schon anfangen können, also entweder nächste Woche oder spätestens übernächste Woche fangen wir an, das Ganze dann mit der allgemeinen Relativitätstheorie zu betrachten. Gut, dann bis dann.